Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Eigentlich wollte Mesut Özil nur Fußball spielen. Und eigentlich will er das immer noch, nur eben nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft. Seit Özils Statements gestern auf Twitter läuft die Empörungsmaschine ja auf vollen Touren. Es wird über Rassismus diskutiert, an der einen oder anderen Stelle auch sehr, sehr heftig, und darüber, ob Integration in Deutschland eigentlich gescheitert ist.
Also wenn ich jetzt ganz, ganz hart und ganz pessimistisch wäre, würde ich sagen, Integration ist auch mit Sport gescheitert.
Das ist Erkan Arikan, der leitet die türkische Redaktion bei WDR Cosmo, und er sieht das Statement von Özil differenziert. Er kann ihn teils verstehen, aber teilweise vermisst er eben auch was in den Äußerungen von Özil. Darüber habe ich mit Erkan gesprochen, und was er dazu zu sagen hat, das komplette Interview bekommt ihr im frischen Podcast vom Update am Montag, den 23. Juli. Eigentlich wäre das ja hier der allerbeste Platz für den Rest der Woche, ne? Ach, herrlich. Freibad. Pommes, Flutschwinger, kaltes Wasser. Ja, es ist heiß, Baby, ne? Und es bleibt auch so. Schließlich sind ja gerade die Hundstage, und die heißen natürlich nicht so, weil wir alle vor Hitze rumhecheln wie ein Hund. Die Sterne sind schuld, dass die Hundstage so heißen. Die Details dazu bekommt ihr natürlich, und wir klären auch, wie lange es überhaupt noch so irre warm bleibt. Außerdem geht es um Pläne von Steve Bannon. Der will ja die Rechtspopulisten Europas vereinigen, um die Europawahl im kommenden Jahr aufzumischen. Wie er das hinbekommen will und welche Parteien er dafür anwerben möchte, auch das ist Thema in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist das Thema heute, und es gibt reichlich Reaktionen darauf, nicht nur aus der Politik.
Ich glaube nicht, dass ich als Außenminister den Rücktritt von Fußballnationalspielern kommentieren muss. Und ansonsten liegt die Wahrheit auf dem Platz. Dass die Deutschen so früh ausgeschieden sind, hat wenig damit zu tun, dass Herr Özil sich mit Herrn Erdogan hat fotografieren lassen.
Für mich war das Foto falsch, und es ist nach wie vor falsch. Und die Erklärung überzeugt mich nicht. Er spricht von Respekt. Aber was ist mit dem Respekt vor denen, die Opfer von Erdogans Unterdrückungspolitik sind?
Die Bundeskanzlerin schätzt Mesut Özil sehr. Mesut Özil ist ein toller Fußballspieler. Mesut Özil hat jetzt eine Entscheidung getroffen, die zu respektieren ist.
Was ich sagen wollte war, wenn wir auf ihn hätten verzichten wollen, dann nicht aus dem Grunde heraus, dass dieses Foto war, sondern aus sportlichen Gründen.
Es ist schon erstaunlich, dass man 3 Wochen nach dem Ausscheiden jetzt Mesut Özil da als Grund für das Ausscheiden heranzieht. Das, glaube ich, wird der ganzen Geschichte nicht gerecht. Das ist offensichtlich nicht gut gehandhabt worden. Aber ich glaube, Mesut Özil als exklusiven Sündenbock da darzustellen, sorry, das halte ich etwas für weit überzogen.
Mesut Özil will das Trikot der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr tragen. Er fühlt sich nicht mehr gewollt, nicht mehr akzeptiert. Seinen ganzen Frust, seine Wut, seinen Ärger hat er rausgelassen auf Twitter. Und zu diesen Statements, zu diesen dreien von gestern gehört ja auch, dass er dem DFB Rassismus vorwirft. Der DFB wiederum hat das heute zurückgewiesen in einem Statement und betont, wie wichtig Integrationsarbeit für den Verband ist. Wir gucken nochmal auf diese ganze Geschichte, und zwar mit Erkan Arikan. Der ist in der Türkei geboren, mit einem Jahr nach Deutschland gekommen, leitet die türkische Redaktion bei WDR Cosmo. Erkan, es sind so ein paar Aspekte, über die ich gerne sprechen möchte mit dir. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Foto von Özil und dem türkischen Präsidenten Erdogan. Özil schreibt ja in seinem Statement, ein Foto mit Präsident Erdogan zu machen, hatte für mich nichts mit Politik oder Wahlen zu tun. Es war aus Respekt vor dem höchsten Amt des Landes meiner Familie. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das aus gewissen Gründen schon nachvollziehen, und zwar mehrere Punkte könnte ich da anbringen. Und zwar, Özil hat in der Vergangenheit eigentlich schon mehrfach Fotos mit Erdogan gehabt, und keiner hat sich darum geschert, ob er sich mit Erdogan hat fotografieren lassen oder nicht. Das wäre eine Option gewesen. Die zweite ist, ich glaube, Mesut Özil ist sich doch schon bewusst, wie es um die Politik jetzt gerade in der Türkei bestellt ist. Und genauso wie Mesut Özil habe auch ich Familie halt in der Türkei, und ich könnte mir bei ihm auch vorstellen, dass er diese Menschen auch in einer gewissen Art und Weise halt beschützen wollte. Denn was wäre denn passiert, wenn er zu dem Fototermin gesagt hätte, nö, mache ich nicht. Vielleicht wäre gar nichts passiert, aber vielleicht dachte er sich dabei, vielleicht schütze ich damit doch eher meine Familie. Das sind natürlich alles Spekulationen und Mutmaßungen. Keiner weiß, was er da direkt gedacht hat, aber ich kann das schon nachvollziehen.
Du kannst es nachvollziehen, aber kannst du denn auch nachvollziehen, dass er jetzt im Endeffekt keine wirkliche Begründung liefert im Sinne von, okay, ich weiß, dass Erdogan und Erdogans Politik, was eben Journalisten angeht, was Minderheiten angeht, dass er da eine Linie vertritt, die doch eher unsympathisch ist?
Genau das ist nämlich der springende Punkt. Er hätte auf jeden Fall möglichst schnell schon eigentlich ein Statement abgeben sollen. Nun wissen wir aber auch, dass Mesut Özil kein großer Redner ist. Er ist auch nicht der Ultra-Akademiker oder Migrationswissenschaftler. Er ist halt Fußballer und er liebt seinen Sport und deswegen will er einfach nur Sport machen und deswegen hat er halt dieses Foto gemacht und war sich eigentlich meiner Ansicht nach um die Tragweite dieser ganzen Sachen, die er losgetreten hat, überhaupt nicht bewusst.
Aber ist das nicht einfach total naiv für so einen Profisportler?
Definitiv. Es ist nicht nur naiv, sondern er hat auch extrem schlechte Berater gehabt in meinen Augen. Denn auch die hätten sehen müssen, was da eigentlich für eine Lawine auf sie zugerollt ist, was der DFB damit auch zu tun hatte. Und die ganze Kritik, die er dann auf dem DFB ausgeschüttet hat, also er hätte sich auch eher an die eigene Nase fassen müssen. Es war wirklich eine Tatsache, dass er ganz, ganz schlechte Berater gehabt haben muss. Sonst hätte man diesen Fototermin noch ganz anders aufziehen können.
Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, Özil ist für dieses Foto in Deutschland massiv rassistisch beleidigt worden, beschimpft worden. Hat dir da dann auf der anderen Seite eben eine Unterstützung für Özil gefehlt, eben von Seiten des DFB aus?
Definitiv. Also ich denke, dass hier das Krisenmanagement des Deutschen Fußballbundes wirklich extrem versagt hat. Die hätten es anders aufziehen müssen und es ist in meinen Augen wirklich eine Art Wischiwaschi-Politik, die der DFB da hier an den Tag gelegt hat und was auch mit und da ein Grund war, weshalb dieser begnadete Fußballer in meinen Augen eigentlich zurückgetreten ist.
Erkan, dann lass uns doch noch mal gucken, wenn wir uns jetzt diese ganze Debatte ansehen, dann fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen, Mesut Özil hat einfach einen wahnsinnig großen Vorbildcharakter. Er ist Weltfußballer, er ist ein großes Vorbild, vor allen Dingen eben auch für die jungen Spieler, für die türkeistämmigen Jungs, vielleicht auch Mädchen, die eben hier in Deutschland leben. Was für ein Signal geht da jetzt aus?
Ich glaube, das Signal ist, dass Sport nicht immer mit Integration scheinbar zu tun hat, sondern primär mit Politik. Das ist ein Signal, was ich hier leider Gottes sehe. Das zweite Signal ist, dass sich viele türkeistämmige Eltern, Väter und Mütter wahrscheinlich jetzt auch überlegen, wenn sie halt auch wirklich talentierte Kinder haben, die eventuell mal Profifußballer werden wollen oder vielleicht schon sind und die Option haben, entweder für die türkische oder für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, dass sie dann vielleicht doch eher die türkische bevorzugen. Denn das, was Mesut Özil an Vorwürfen geäußert hat, rassistische Sachen, Respektlosigkeit und so weiter, das spüren ja auch viele Eltern wahrscheinlich im Berufsleben oder wie auch immer. Und das ist vielleicht auch ein Signal, dass sie sagen, nee, mein Kind soll nicht mit Rassisten zusammenspielen, sondern eher in die Türkei gehen und bei der türkischen Nationalmannschaft spielen.
Und wie schätzt du das ein? Also was sagt diese Debatte aus darüber, wo wir im Moment stehen beim Thema Integration in Deutschland?
Also wenn ich jetzt ganz, ganz hart und ganz pessimistisch wäre, würde ich sagen, Integration ist auch mit Sport gescheitert.
Das ist mal eine klare Aussage und zwar von Erkan Arikan, der ist Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Drei Tweets. Jeder mit einem anderen Schwerpunkt. Präsident Erdogan treffen, das war ein Schwerpunkt. Dann Medien und Sponsoren und dann am Ende noch der DFB. Zu diesen drei Punkten hat sich Mesut Özil ausführlich geäußert. Ein Rücktritt in drei Akten, so konnte man das heute hier oder da lesen. Und diese drei Akte, die sind eben kein Schnellschuss, sondern die sind bestens vorbereitet und gut komponiert worden. Da ist sich Raphael Buschmann ganz, ganz sicher. Der ist Journalist und arbeitet beim Spiegel. Hallo Raphael.
Hallo, ich grüße.
Raphael, für dich folgen diese Statements ja einem ganz klaren Plan. Was ist denn der Plan?
Also man kann sehen, dass rund um Mesut Özil regelrecht Spin-Doktoren arbeiten, die sich im Vorfeld überlegen, wie sie ein Problem, das ihn betrifft, von ihm wegbekommen und neue Geschichten generieren, die die Person Mesut Özil bzw. diese Problematik rund um das Erdogan-Foto völlig zur Seite stellen und eben den Fokus auf andere Geschichten, andere Problemfelder lenken, um ihn quasi mehr oder minder auch aus der Schusslinie zu nehmen. Man muss sagen, dass diese Spin-Doktoren das in diesem Fall sehr gut gemacht haben, wenn man nur die Wirkung sich anschaut. Also mich erinnert das Ganze auch weniger als an eine Geschichte in drei Akten, sondern eher an eine Netflix-Serie. Das ist tatsächlich so komponiert, dass da auch ein dramaturgischer Effekt mit drin ist. Man hat eine Höhe am Ende, im Teil 3 kommt so richtig die Peitsche, die dann das Ganze auch in eine völlig andere Sphäre hebt, eben dann auch mit einem klaren Ziel, Reinhard Grindel. Es wird eine Metaebene erstellt. Also das ist schon sehr gut gemacht, deswegen sieht man auch heute, Mesut Özil ist jetzt auf dem Weg nach Singapur, ihn beschäftigt das Ganze nicht. Er ist quasi raus aus den Schlagzeilen als Person, weil eben die Geschichte jetzt weiter fortgeführt wird. Das ist die Arbeit von Spin-Doktoren.
Gut, also Spin-Doktoren sorgen dafür, dass ein Problem, dass man davon ablenkt und eigentlich jetzt erstmal über ganz andere Sachen spricht, nämlich Rassismus und die ja zum Teil auch durchaus berechtigte Kritik, muss man auch mal sagen, am DFB eben. Ich weiß, dass ihr beim Spiegel häufiger mit solchen im Endeffekt Spin-Doktoren, das sind so PR-Agenturen, die dahinter stecken, eben mit ihren Mitarbeitern, dass ihr häufiger mit denen zu tun habt. Was sagst du denn? Ist das, was die da wollten mit diesen Statements, ist es wirklich aufgegangen?
Ich finde, man muss das so ein bisschen unterscheiden. Das, was sie wollten, ist aufgegangen, weil sie haben Mesut Özil und dieses Erdogan-Foto nahezu aus der Schusslinie bekommen. Also heute wird eher darüber diskutiert, welche Gesinnungsprobleme hat der DFB bzw. sein Präsident Reinhard Grindel. Über die große Metafrage wird diskutiert, wann ist ein Deutscher wirklich deutsch? Ist es der Pass? Ist es die Herkunft? Was bedeutet das? Das sind jetzt Themen, die die nächsten Tage fortgeführt werden. Dieses Erdogan-Foto, also der erste Teil des Statements dieser Özil-Saga ist mittlerweile eher in den Hintergrund gerückt. Und das ist das, was ein guter Spin-Doktor erreichen muss. Wir haben das beim Spiegel nahezu ständig, weil wir immer, wenn wir Geschichten machen, auch einen konfrontativen Charakter in der Geschichte haben. Das heißt, dass die Gegenseite, sei es jetzt Cristiano Ronaldo gewesen bei den Football Leagues oder eben der DFB selbst, den wir bei den 6,7 Millionen Sommermärchen Korruptionszahlungen 2015 angeschossen haben, all diese Institutionen, Personen versuchen dann mit Leuten im Hintergrund, seien es Anwälte oder seien es wirklich auf Medien spezialisierte Spin-Doktoren, uns eine andere Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die möglicherweise aus ihrer Sicht mehr schillert, persönlicher ist, emotionaler ist, aber am Ende den Kern und den Hauptvorwurf eigentlich überschattet. Und das ist, wenn man die Özil-Einlassung liest, sehr gut gelungen, weil sie wirklich versucht haben, mit sehr viel Emotionalität, mit sehr viel auch innerem Zugang zu diesem Thema, die Hauptprobleme rund um dieses Erdogan-Foto nahezu völlig zuzuschütten. Ich finde persönlich, dass ihnen das auch im Intellekt der einzelnen Passagen sehr gut gelungen ist, weil vieles, was Mesut Özil sagt, ist ja auch was für Mesut Özil gesagt wird, ist ja auch etwas, worüber wir uns Gedanken machen oder worüber wir diskutieren möchten. Was ich problematisch finde an diesen drei Statements ist, Mesut Özil möchte eine gesellschaftliche Debatte lostreten, so wirkt es, aber er selbst verweigert sich dieser Debatte. Er gibt drei Statements ab, ist weg, man hat keine Möglichkeit, sich mit ihm dazu auseinanderzusetzen. Ich glaube,
Im Endeffekt gibt es im Moment keinen Rückkanal, weil die Statements sind draußen, aber Mesut Özil äußert sich eben jetzt auch nicht mehr weiter dazu. Raphael, ich danke dir erstmal für diesen Einblick. Ich glaube, wir könnten theoretisch jetzt auch noch eine halbe Stunde über diese Arbeit der Spin-Doktoren weiterreden, müssen es aber an dieser Stelle erstmal dabei belassen. Danke, dass du uns ein bisschen mehr dazu erklärt hast, Raphael Buschmann vom Spiegel, über die Arbeit von Spin-Doktoren, die eben auch die Statements von Mesut Özil vorbereitet haben.
Deutschlandfunk Nova Update.
Steve Bannon. Diesen Namen kennen wir natürlich bisher vor allem vom rechten US-Nachrichtenportal Breitbart und natürlich auch aus seiner Zeit als Wahlkampfleiter und späterer Chefberater von Donald Trump. Vor einem Jahr hat der US-Präsident ihn ja gefeuert, den Bannon, und dann war es tatsächlich mal zwischendurch relativ still um ihn. Aber jetzt ist er wieder da und er will die europäische Politik aufmischen, und zwar als Mastermind aller rechtspopulistischen und EU-skeptischen Parteien. Stefanie Gebert aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was hat Steve Bannon vor? Kann man das schon genauer sagen?
Ja klar, im Blick hat er die Europawahl nächstes Jahr im Mai. Bannon will, dass die Rechtspopulisten und EU-Skeptiker in den verschiedenen Ländern sich dafür zusammentun und dabei eine größere Schlagkraft entwickeln. Dafür gründet er eine Stiftung, der Name Die Bewegung. Sitz ist Brüssel und für diese Bewegung sollen bis zu 10 Leute arbeiten erstmal. Die sollen die politischen Ziele aller Parteien sammeln und dafür sorgen, dass die Botschaften EU-weit besser unter die Leute gebracht werden. Steve Bannon hat das dem US-Portal Daily Beast so erklärt.
Geplant ist eine Denkfabrik, Unterstützung bei der Social-Media-Arbeit, bei Umfragen und gezielten Botschaften. Ich bin sehr beeindruckt darüber, wie das in Italien gelaufen ist. Was in Italien funktioniert, kann überall in Europa funktionieren, wenn wir eine gute Ideenmaschine haben.
Gemeint ist das Regierungsbündnis in Italien, also die fremdenfeindliche Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung. Die sind vor allem mit einer Kampagne gegen Flüchtlinge und gegen die EU auf Stimmenfang gegangen.
Jetzt mal abgesehen von den Italienern, wen hätte Bannon denn da noch auf dem Zettel?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Bannon sagt selbst, dass er schon gesprochen hat mit dem früheren Front National von Marine Le Pen in Frankreich und Polens rechtsnationaler Regierungspartei PiS. Denkbar ist auch die Kooperation mit der FPÖ aus Österreich oder der Freiheitspartei von Geert Wilders aus den Niederlanden und dann natürlich Viktor Orbans Partei in Ungarn.
Und wenn wir mal nach Deutschland blicken, ist es da die AfD?
Ja, genau, die auch. Allerdings ist man sich bei der AfD offenbar nicht so wirklich einig darüber, ob man mit Bannon gemeinsame Sache machen will. AfD-Co-Chef Jörg Meuthen hat gestern in einem ARD-Interview zurückhaltend reagiert.
Was wir brauchen, ist eine Kooperation mit Parteien, die unseren programmatischen Vorstellungen nahestehen oder zum Teil identisch ist. Das brauchen wir, weil wir alleine zu wenig erreichen werden. Ein Coaching von außerhalb der EU brauchen wir, denke ich, grundsätzlich nicht zwingend.
Also das sagt Jörg Meuthen. Ebenfalls Co-Chefin der AfD ist Alice Weidel. Die ist deutlich begeisterter. Sie findet die Pläne von Bannon wörtlich ambitioniert und sehr spannend.
Ob jetzt mit oder ohne die AfD, wie ist das denn einzuschätzen? Sind das Hirngespinste von Bannon oder sind das Pläne, die eben durchaus realistisch sind?
Also noch ist der Einfluss der Rechtspopulisten im Europaparlament recht beschränkt, auch weil sich die einzelnen Parteien aus den einzelnen Ländern eben noch nicht komplett zusammengeschlossen haben. Und das liegt unter anderem daran, dass sie, abgesehen von der Fremdenfeindlichkeit, auf sehr unterschiedliche Themen setzen. Wenn so ein Zusammenschluss jetzt aber erfolgreich sein sollte, dann ist die Hoffnung von Bannon und Co., dass man nach der Wahl drittstärkste Kraft wird. Und da es besser so aussieht, als würde die AfD in Deutschland stark werden und auch die regierende PiS in Polen, sind die Chancen darauf gar nicht so unrealistisch.
Steve Bannon will sich in die europäische Politik aufmischen, eine Bewegung gründen, damit er die rechtspopulistischen und EU-skeptischen Parteien in Europa zusammenbringt. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Stefanie Gebert aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kommen wir jetzt mal zur Kategorie Verblüffendes Partywissen, Folge 2377. Es geht nämlich um das Emoji für Seilbahn. Also ihr wisst schon, ne? Schräges Seil und daran hängt dann eben so eine kleine Kabine. Dieses arme kleine Emoji war 77 Tage lang das am wenigsten benutzte auf Twitter. Also weit hinter diesen Emojis, ne? Tränen lachen, Becher heulen, Küsse hauchen, Herzäuglein und so weiter und so fort. Die arme Seilbahn. Dann haben aber eben die User Mitleid bekommen, und zwar so großes, dass sie eine Kampagne gestartet haben. Pascal Fischer kennt selbstverständlich die ganze tragische, aber eben auch sehr schöne Geschichte. Also es gibt, Pascal, eine Emoji-Hitparade im Netz, ja?
Genau, das wird erstellt von einem Bot, emojitracker.com. Der analysiert Twitter stündlich und twittert das Ergebnis dann mindestens einmal täglich für mehr als 16.000 Leute, die das wohl interessant finden. Und ein Emoji muss natürlich dann immer das arme letzte sein. Das war Aerial Tramway, zu gut Deutsch, ganz exakt übersetzt Bergseilbahn.
Mhm. So, und jetzt aber eben nach 77 Tagen, großes Aufatmen, Erleichterung. Also was ist denn passiert? Haben jetzt die Twitterer irgendwie die Seilbahn, ich weiß nicht, wie haben sie denn weiter nach vorne bekommen?
Ja, die haben eben Twitter geflutet, im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel User Roger Sherman hat getwittert, "We gotta boost my guy. Come on everybody, let's show Aerial Tramway some love." Er twittert dann das Emoji so ein paar Mal, andere gleich 52 Mal. Naja, und das rechnet sich.
Und dieser Bot, der das zählt, wie funktioniert das?
Ja, der durchforstet Twitter wirklich seit 2014 in Realtime. Bis jetzt mehr als 23,3 Milliarden Tweets mit Emojis hat er analysiert. Auf 845 Emojis in diesem Unicode achtet der. Und dieser Unicode, das ist also diese Zeichenfolge, die Länder- und plattformübergreifend eben diese Emojis definiert dann.
Wer zum Emoji-Teufel, haha, es gibt es ja auch, macht denn sowas? Also wer denkt sich sowas aus?
Ja, das ist ein Herr namens Matthew Rothenberg aus Brooklyn in New York. Der hat das programmiert. Der wollte das eigentlich nur so als eine Art Gag coden und hat dann aber gemerkt, das ist technisch sehr anspruchsvoll.
Wer hatte denn vor der Seilbahn den schwarzen Peter?
Das war das Symbol für kein Trinkwasser.
Und wer ist es jetzt?
Das ist das Input-Symbol for Latin Capital Letters, so ein Quadrat mit den Buchstaben A, B, C, D.
Das habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt.
Warum
sollte man auch? Können Sie sich auch mal fragen. Ne?
Ja, wenn du sonst immer nur auf Japanisch schreibst.
Ja, okay. Also der Aerial Tramway ist die Berg, wie hast du gesagt?
Bergseilbahn.
Bahn, ja, ist nicht mehr das letzte Emoji in der langen Liste. Das freut uns sehr und die ganze Geschichte, die herzerweichende, möchte ich fast sagen, habt ihr bekommen von Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat ein Problem. Einer seiner Leibwächter, nämlich Alexandre Benalla, hat bei einer Demonstration am 1. Mai einen Polizeihelm aufgesetzt und dann einen Demonstranten verprügelt. Die Zeitung Le Monde hat ein Video von diesem Angriff veröffentlicht. Mittlerweile hat der Élysée-Palast den Leibwächter entlassen, wegen Amtsanmaßung, so der Vorwurf. Gegen den Leibwächter läuft auch ein Ermittlungsverfahren. Präsident Macron hat gesagt, das sei ein inakzeptables Verhalten. Trotzdem ist die Sache noch nicht durch, denn die Opposition glaubt, Macron habe schon lange von diesem Vorfall gewusst, aber eben nicht durchgegriffen. Wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten in Paris, Marcel Wagner. Marcel, stimmt das denn? Hat Macron schon lange von diesem Vorfall gewusst?
Ja, in der Tat. Macron wusste ziemlich schnell davon. Der war nämlich da so 1., 2. Mai, als das passiert ist. Da war er gerade auf einer Dienstreise in Australien. Und tatsächlich hat ihn sein Stabschef im Élysée-Palast gleich angerufen und hat ihm das gesagt. Und Macron soll damals gesagt haben, also, wenn dem so ist, wenn er Mist gebaut hat, mein Sicherheitsmann, dann muss er halt auch bestraft werden.
Und wie hat man ihn dann bestraft? Also der Stab, Macrons Stab, wie haben die darauf reagiert?
Ja, das ist jetzt genau so ein bisschen das Problem. Der Sprecher des Élysée-Palastes hat neulich gesagt, also man hätte hart durchgegriffen, man habe ihm 2 Wochen vom Dienst suspendiert, diesen Sicherheitsmann, das Ganze ohne Gehalt, und man hätte ihn auch noch von der Organisation und Durchführung von Events außerhalb des Élysée-Palastes abgezogen. Aber das ist alles so ein bisschen Futter für die Opposition, denn einerseits 2 Wochen vom Dienst suspendieren ist angesichts dessen, dass er da vielleicht Straftaten begangen hat, natürlich eine ziemlich milde Strafe. Und vor allem existieren mittlerweile auch Fotos, die zeigen, dass dieser Sicherheitsmann auch danach noch außerhalb des Élysée-Palastes war. Zum Beispiel beim Empfang der Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft hier in Paris oder auch am 14. Juli bei der großen Militärparade. Da war er schon wieder bei Events außen zu sehen. Also das heißt also, dass diese Strafe nicht so hart durchgesetzt worden ist.
Heute musste ja auch der Innenminister in der Affäre vor dem Parlament aussagen. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, dem Innenminister wirft man vor allem vor, dass dieser Sicherheitsmann ja im Rahmen eines Polizeieinsatzes irgendwie selbst als Polizist verkleidet quasi eingegriffen hat. Und der Innenminister wusste auch ziemlich schnell Bescheid. Und deshalb sagen die Parlamentarier jetzt, es wäre die Pflicht des Innenministers eigentlich gewesen, das der Justiz zu übermitteln, weil es sich da eben um eine Straftat gehandelt haben könnte. Und wenn der Innenminister davon Kenntnis hatte, dann musste er das, so sagt es die Opposition, dann musste er es der Justiz signalisieren. Der Innenminister hat sich aber heute völlig zurückgezogen, hat so nach dem Motto, ich wusste nichts, ich habe nichts gesehen und alles waren die anderen schuld, da irgendwie aus der Affäre ziehen wollen. Und vor allen Dingen hat er aber alles in Richtung Élysée-Palast, also in Richtung Macron geschoben. Und deshalb dürfte es jetzt eigentlich für den Präsidenten ziemlich ungemütlich werden.
Ziemlich ungemütlich heißt, der Druck ist im Moment sehr groß auf Macron?
Der Druck ist ziemlich groß. Macron hat bis jetzt geschwiegen, hat noch gar nicht sich öffentlich dazu geäußert. Er hat wohl gedacht, er könne das irgendwie in die Sommerpause rüberschleppen und dann wird das schon alles hinten runterfallen. Aber das passiert jetzt wohl nicht. Vor allem, weil dieser Sicherheitsmann so eng an ihm dran gewesen sein muss. Die beiden müssen ziemlich dicke Kumpels gewesen sein. Der hatte wohl auch einen Schlüssel von Macrons Villa in Le Touquet und konnte da ein- und ausgehen. Und das wirft jetzt natürlich doch Fragen hier auf Vetternwirtschaft auf. Und das ist ja das, wogegen Macron als Präsident eigentlich angetreten ist. Also das könnte ziemlich ungemütlich werden und das dürfte jetzt schon seinem Ansehen in Frankreich ganz schön geschadet haben, diese Affäre.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ein Problem und zwar heißt dieses Problem einer seiner Leibwächter, der hat nämlich bei einer Demonstration am 1. Mai einen Demonstranten geschlagen und ist dabei eben als Polizist aufgetreten. Weitere Infos und Hintergründe dazu habt ihr bekommen von Marcel Wagner. Das ist unser Korrespondent in Paris.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich wäre so gerne im Freibad jetzt. Naja, daraus wird es wohl nichts mehr. Aber es bleibt heiß. So viel steht schon mal fest. Und das liegt an dieser Wetterperiode, die den schönen Namen Hundstage trägt. Die beginnen heute am 23. Juli. Und diese Hundstage dauern dann bis zum 23. August. Warum heißen die denn eigentlich so? Das habe ich Verena Leindecker von Wetter Online gefragt. Also heißen die Hundstage Hundstage, weil wir leiden wie Hunde bei diesem heißen Wetter und auch so rumhecheln?
Das wäre, glaube ich, naheliegender als das, was ich dir jetzt erkläre. Die Hundstage gehen nämlich auf das Sternbild des großen Hundes zurück. Und das schon zu Zeiten der alten Ägypter. Nämlich der hellste Stern dieses Sternbildes, der Sirius, der erscheint zu Beginn der Hundstage, nämlich heute am Morgenhimmel. Dann dauert es einen Monat, bis das gesamte Sternbild aufgegangen ist und dann ist das Ende der Hundstage. Heutzutage ist aber so, dass der Sirius eigentlich erst Ende August aufgeht, also eigentlich passt das gar nicht mehr. Aber da es die heißesten Tage des Jahres sind, hat sich diese Formulierung einfach bei uns gehalten. Da wir leiden wie ein Hund wahrscheinlich.
Ja, vielleicht hat es doch auch so ein bisschen was zum Missgefühl damit zu tun. Okay, dann lass uns nochmal gucken, warum ist es denn jetzt ausgerechnet in dieser Zeit so warm?
Ja, also es liegt jetzt aktuell daran, dass das Azorenhoch sozusagen seinen kleinen Bruder vorbeischickt, nämlich Hochhelmut. Und dieses Hoch bringt bei uns sehr viel Sonnenschein und zugleich schickt es halt schwül heiße Luft aus Spanien zu uns. Und um diese Jahreszeit hat sich die Luft im Mittelmeer halt schon richtig dolle aufgeheizt. Und beides zusammen bringt bei uns halt diese hohen Temperaturen.
Und das wird auch so bleiben die nächsten Tage? Also wir haben ja jetzt schon alle mitbekommen, ne? Also morgen, Dienstag, Mittwoch wird's richtig knackig.
Genau, das wird so bleiben. Also wirklich fast überall 30 Grad und mehr, selbst an der Küste 30 Grad, im Landesinneren 35, 36 Grad. Dazu wird das Ganze auch noch schwül, es gibt keine Gewitter. Und in den Nächten können wir noch nicht einmal richtig durchlüften.
Das heißt, das sind dann so tropische Nächte, sagt ihr, glaube ich, vom Wetter, ne?
Tropische Nächte, genau, ja.
Okay, das heißt, es wird nicht kälter als 20 Grad?
Genau, nicht kälter als 20 Grad. Vor allen Dingen in Städten ist es der Fall. Im Bereich der Mittelgebirge, da wird es noch ein bisschen angenehmer nachts, aber die meisten werden es schon sehr drückend und warm haben.
Wann wird der wärmste Tag sein, weißt du das?
Ja, so wie es jetzt aussieht, wahrscheinlich Donnerstag, Freitag, also dann wirklich ganz oft 35 Grad. Zum Wochenende steigt das Gewitterrisiko schon ein bisschen an. Zumindest kurzzeitig kriegt man vielleicht dann eine Abkühlung, aber nächste Woche vom Trend her sieht es eigentlich wieder sehr heiß aus.
Es bleibt heiß, Baby. Ich finde es ja ganz gut, auch wenn ich mich nicht in die pralle Sonne setze. Aber ist ja auch egal. Hauptsache, man fühlt sich wohl, ne? Also Verena Leindecker war das von wetteronline.de mit Aussichten auf die nächsten Tage. Es bleibt heiß. Baby. Und das war's zumindest für heute mit uns. Pascal Fischer und ich verabschieden uns bis wann genau? Morgen eigentlich, ne?
Ja.
Ich mag deine kurzen Antworten, da gibt es auch einfach nichts misszuverstehen. Genau, morgen sind wir wieder da für euch. Schönen Dank, dass ihr heute Abend dabei gewesen seid und jetzt würde ich sagen, schnell noch raus, ne? Bierchen oder ein anderes gekühltes Getränk. Wir wünschen euch was Feines. Bis morgen. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.